Willkommen beim Audiopodcast von K230. In Episode 10 hören Sie Dr. Werner Kleine zum Thema Was ist politisch am christlichen Glauben? Der Mitschnitt wurde beim Neujahrsempfang des Dekanatsrates der Katholiken in Solingen am 12. Januar 2011 aufgezeichnet.
Was ist politisch am christlichen Glauben? So lautet die Aufgabe oder die Frage, die ich Ihnen heute Abend zu beantworten habe. Und Fragen in einem Vortrag zu beantworten, ist verführerisch, denn ich könnte den Vortrag jetzt relativ kurz halten und sagen alles. Vielen Dank für diese Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Aber so einfach möchte ich es Ihnen nicht machen, denn ich möchte das ja begründen, zumal wir in der katholischen Kirche im Moment, wenn wir in die Kirche hineinschauen, manchmal einen ganz anderen Eindruck haben. Denn politisch zu sein, scheint so völlig unfromm zu sein und eigentlich völlig unreligiös zu sein. Eigentlich müssen wir doch alle an unserem Seelenheil arbeiten, beten, still jeder für sich, möglichst den Nachbarn nicht belästigen. Eigentlich müssten wir uns doch nach innen wenden. Und diese Wendung ins Innerliche hinein ist doch das, was die Kirche schon seit Jahren beschäftigt und, wenn ich ganz ehrlich bin, im letzten Jahr noch viel tiefer geworden ist. Gerade nach den Skandalen vor einem Jahr hat man sich doch eher ins Innere zurückgezogen, weil uns draußen doch der Wind so um die Nase weht. Ist das nicht der eigentliche Auftrag, den wir als Kirche haben, die Menschen zum Glauben zu führen, ins Gebet zu bringen, dass sie sonntags in den Gottesdienst gehen, dass sie innerlich werden, um sich Gott zu vergewissern? Das wäre schön und einfach. Viele machen das auch so. Alles das, was draußen ist, die böse Welt da draußen, die stört uns nicht. Innen drin ist es kuschelig warm, da fühlen wir uns wohl, da fühlen wir uns sicher. In den Kirchenmauern, da können wir die Spielregeln bestimmen. Und diese Innerlichkeit erfahren wir da Gott nicht viel wesentlicher, als wenn wir uns draußen auf die Straße begeben. Ich will die Antwort noch nicht vorwegnehmen, aber diese Wendung ins Innerliche birgt eine große Gefahr, den Kontakt zur Welt nämlich zu verlieren. Und sie birgt vor allen Dingen die große Gefahr, etwas für eine Gotteserfahrung zu halten, was in wirklicher Weise eine grandiose Selbstsuggestion ist. Denn ich garantiere Ihnen, wenn Sie sich lang genug auf eine Stuhlkante setzen, tief ein- und ausatmen und dabei Jesus Christus denken, Sie werden den irgendwann hören. Aber Sie hören eigentlich nur Stimmen. Ob das wirklich Jesus Christus ist, ist eine ganz andere Frage. Wir können uns der politischen Dimension des Christentums nicht entziehen. Ein anderer Zugang. Die Fragen, die im Moment auf uns eindrängen, die wichtigen politischen Fragen, auf der Bundesebene, Herr Hart wird davon ein Lied singen können, wenn ich richtig informiert bin, sind Sie ja, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich das richtig sage, im Wehrausschuss des Bundestages. Ja? Die Wehrpflicht ist gerade, man kann nicht sagen abgeschafft, aber ausgesetzt worden. Verzeihen Sie es mir, ich bin Berater für Kriegsdienstverweigerer. Mich freut das natürlich in gewisser Weise, dass wir da jetzt ein langjähriges Problem, ich will nicht sagen erledigt haben, aber doch einer ersten Lösung zugeführt haben. Aber es ist eine Diskussion, die da ist. Und ich sage ganz ehrlich, ich bin nicht ganz zufrieden mit dieser Lösung, auch wenn es für mich scheinbar ein Sieg sein könnte. Denn was jetzt fehlt nach meinem Dafürhalten, ist diese Erfahrung, dass junge Menschen etwas für diese Gesellschaft tun müssen. Ich halte die Freiwilligkeit für ein Problem, das zu tun. Ich hätte gesagt, jeder, der volljährig ist, muss vor seinem Studium, vor seiner Ausbildung ein paar Monate, ein Jahr für diese Gesellschaft leisten. Ob er es bei der Bundeswehr macht oder im zivilen Bereich, hätte das Problem auch für die Sozialdienste lösen können. Aber wir sehen, wie sehr das uns bedrängt. Ist ja keine politische Diskussion heute Abend, aber ich habe noch mal das jetzt Mikrofon, das muss ich nutzen, wenn ich da mal etwas auf den Weg kriege. Und Sie müssen zuhören. Das ist ja. Wer weiß, wie lange ich das noch habe. Ne? Da sind wir Theologen übrigens ähnlich den Politikern. Solange wir dieses Ding an ist, gehen wir da nicht freiwillig weg. Bei Ihnen im Bundestag ist da so eine Leuchte, glaube ich. Da heißt, jetzt ist Schluss. Hab ich hier nicht. Und wenn es 12 Uhr wird, ich höre nicht auf heute. Nein, nein, nein. Atompolitik, Wehrpflicht, ganz aktuell die Lebensmittelkrise, der Dioxinskandal, all das sind Fragen, die unser Leben bedrängen. Die können wir als Kirche oder als fromme Menschen nicht einfach ausschalten, denn auch wir müssen Frühstückseier kochen. Das sind Dinge, zu denen wir uns verhalten müssen. Aber wir brauchen gar nicht auf die große Bundespolitik schauen. Frau Spengler-Reften hat es schon gesagt, auch in einer Kommune wie Solingen gibt es tagtäglich Probleme, die uns als Christen, als Kirche beschäftigen. Sparmaßnahmen sind in Solingen mit Sicherheit genauso drängend wie in Wuppertal. Da kenne ich mich freilich etwas besser aus. Ladenöffnungszeiten, ein heißes Thema seit Jahren, immer wieder die Diskussion. Viermal im Jahr dürfen die Läden geöffnet haben, viermal protestieren wir als Kirche dagegen, meistens erfolglos. In vielen Städten aber sind wir doch in einem guten Kontakt mit den Kommunen zusammen, dass man wenigstens zu einigermaßen verträglichen Lösungen kommt. Wenn wir als Kirche nicht politisch agieren würden, würde uns das alles einfach nicht interessieren und angehen. Aber wir müssen und wollen uns dazu verhalten. Und ganz aktuell, ob in Wuppertal oder Solingen, Frau Spengler-Refkin hat es schon angeschnitten, der Schneeräumdienst, der doch nicht funktioniert, wo wir uns alle herzlich darüber beschweren können, dass die Schneewagen wieder nicht gekommen sind. Und es ist eigentlich eine Ungeheuerlichkeit, dass der Schöpfer des Weltalls den Schnee erfunden hat und ihn doch auf unsere Stadt hinabfallen lässt. Ich wundere mich, dass die Politiker noch nicht auf die Idee gekommen sind, uns die Schuld in die Schuhe zu schieben als Kirche. Ich habe es jetzt gesagt, kann man jetzt nicht mehr verwenden. Ich habe es Urheberrecht drauf auf diese Frage. Sie merken also, wie politische Fragen unseren Alltag bestimmen und wir uns als Christen in unserem Alltag doch über das eine oder andere ärgern, dem einen oder anderen zustimmen. Wir können uns nicht einfach dadurch entziehen, dass wir sagen, Religion ist Privatsache, das geht mich nichts an. Deshalb möchte ich am Anfang die These aufstellen, Christsein ist durch und durch politisch. Wer christlich glaubt, kann sich der Politik nicht nur nicht entziehen. Christlicher Glauben ist in sich selbst politisch. Warum? 1988 hat der österreichische Theologe Paul Zulehner ein Buch veröffentlicht, Das Gottesgerücht. In diesem Buch hat er damals einen Weg veröffentlicht, oder es ging ihm eigentlich um die Frage, wie kann man Gott in der Welt von heute neu zur Sprache bringen? Ich gestehe, dass mich dieses Buch damals schon fasziniert hat, sicherlich auch theologisch beeinflusst hat. Die Art und Weise, wie ich sie die Pastoral interpretiere, hat sicherlich damit etwas zu tun. Und ich möchte mit Ihnen diesen Zulehnerweg etwas gehen, aber in einer Abwandlung, in einer kleinen Abwandlung. Wenn Sie das Buch lesen, werden Sie auch dahinter kommen. Denn ich greife diesen Drang zur Innerlichkeit, den wir in der Kirche überall greifen können, einmal auf. Diese Sehnsucht nach der heilen Welt, die, wenn ich sie draußen schon nicht finden kann, dann doch im Inneren suche und erspüren möchte. Und diese Sehnsucht ist natürlich nicht unreligiös und unkirchlich, denn sie hat einen Hang zur Mystik, sie hat eine Sehnsucht nach der Mystik und tatsächlich ist das Christentum natürlich von einer mystischen Dimension geprägt. Die Mystik ist dem Christentum etwas Eigenes, denn wir wollen ja nicht bloß in dieser Welt bleiben, sondern über diese Welt hinaus in Kontakt zu Gott treten oder in Kontakt mit Gott kommen. Und das schaffen wir nur, wenn wir aus dem Innerweltlichen uns auch für das öffnen, was die Welt umspannt, also mystisch werden. Der Christ ist deshalb, wie Karl Rahner schon gesagt hat, zutiefst immer auch ein Mystiker. Gott ist aber nicht einfach dingbar. Wir können Gott nicht einfach hier hin und dahin setzen. Es gibt schon gar keine Tricks und Techniken, wie wir Gott verfügbar machen könnten, dass er uns zu Willen ist. Kinder versuchen das. Ich habe das als Kind auch versucht. Ich habe gesagt, lieber Gott, ich habe zwar für die Mathearbeit nicht gelernt, aber wenn es dich gibt, dann kannst du das jetzt beweisen. Also eine 2 sollte mindestens drin sein. Die Antwort, die mein Lehrer mir offenkundig im Auftrag Gottes einen Tag später gegeben hat, war, hättest du besser lernen sollen. Das heißt, jedes Gebet, das ich einfach auf Gott hin spreche, fällt auf mich zurück. Der Mystiker ist keiner, der der Welt entrückt ist, der der Welt den Rücken kehrt. Der Mystiker ist einer, der in die Welt hinein zurückgebracht wird. Ich habe meine Doktorarbeit im Neuen Testament geschrieben, über den 2. Korintherbrief. Der Autor des 2. Korintherbriefes, der Apostel Paulus, ist mir deshalb schon in einer gewissen Weise zum Freund geworden. Paulus selbst hat am Beginn seiner Bekehrung ein mystisches Erlebnis gehabt, auf das er sich immer wieder beruft. Interessanterweise erzählt er nicht, was er da genau gesehen hat. Also es muss ein sehr intensives Erleben gewesen sein, das er nicht in Worte fassen konnte. Aber dieses mystische Erleben, Paulus sagt, ich war im 7. Himmel, bis dorthin hat der Geist mich entrückt, hat ihn nicht im 7. Himmel sein lassen, sondern hat ihn zurück auf die Erde gebracht. Paulus sagt folgerichtig auch, ich sehne mich danach, auszuwandern aus dieser Welt zu Gott hin. Aber das ist nicht mein Spiel, sondern Gott will, dass wir hier handeln. Der Mystiker, der innerlich geworden ist, wird wieder wie aus dem Labyrinth heraus in das Profane, in die Welt hineingehen, um dort den Gottesnamen ausrufen zu müssen. Der wahre Mystiker wird deshalb zum Propheten. Gott selbst handelt ja in der Geschichte. Unser Gott ist doch kein Gott, der eigentlich nur auf Wolke 7 sitzt und uns hier spielen lässt. Er ist doch selbst Teil dieser Geschichte geworden, Teil dieser Welt geworden. Wir können Gott nur finden, wenn wir in diese Welt hineinschauen, wenn wir ihn in dieser Welt suchen. Und eigentlich brauchen wir ihn nicht suchen, denn er ist schon da. Ich sagte gerade, der wahre Mystiker hat die Mystiker nicht zum Selbstzweck erhoben, sondern wird zum Propheten. Allein wenn Sie die Prophetenberufungen in der Bibel einmal nachlesen, werden Sie das schon merken. Prophetenberufungen sind sehr interessant zu lesen. Denn die Kirche unterhält zwar eine Pastoralstelle für geistliche Berufungen, wo viel für die Berufung gebetet wird, dass man die bekommt und man soll sich dann freuen. Aber interessant ist, wenn Sie die Berufungsgeschichten der Bibel lesen, dass die Berufung den Berufenen immer erstmal zur Flucht treibt. Wer berufen ist, rennt weg, erschrickt über die Begegnung mit Gott. Wenn Gott in unsere Welt hineinbricht, werden die Weltmaßstäbe verrückt. Deshalb kann man Gott nicht unverhüllten Antlitzes schauen, wie Mose lernen muss. Aber wer einmal von Gott gegriffen ist, und Gott lässt einen nicht los, der wird in diese Welt zurückgeschickt als Prophet, um den Namen Gottes auszurufen. Und ich möchte es Ihnen nicht ersparen, eine Prophetenpredigt, die zugegebenermaßen etwas drastisch ist, einmal im Wortlaut zu hören. Und ich möchte Ihnen ein paar Verse nur aus dem Propheten Amos vortragen. Amos ist ein sehr sozialkritischer Prophet, der sich nicht gescheut hat, in seine Zeit hinein deutlich die Missstände zu benennen. Und wir können im Deutschen nur erahnen, mit welcher Drastik er das gemacht hat. Ich selbst bin leider kein Schauspieler. Schauspieler wird das vielleicht noch deutlicher, auch körperlich zum Ausdruck bringen. Aber ich hoffe, dass einiges von der prophetischen Predigt, von dieser prophetischen Dimension zum Ausdruck kommt. Amos, da heißt es: Weh den Sorglosen auf dem Zion und den Selbstsicheren auf dem Berg von Samaria. Weh den Vornehmen des Ersten unter den Völkern. Zieht hinab nach Kalne und sucht, guckt euch dort um. Geht von da nach Hamat in die große Stadt und steigt hinunter nach Gad in das Land der Philister. Seid ihr besser als diese Reiche? Ist euer Gebiet größer als ihr Gebiet? Ihr, die ihr den Tag des Unheils hinschieben wollt, führt die Herrschaft der Gewalt herbei. Ihr liegt auf Betten aus Elfenbein und faulenzt auf euren Polstern. Zum Essen holt ihr euch Lämmer aus der Herde und Mastkälber aus dem Stall. Ihr grölt zum Klang der Harfe, ihr wollt Lieder erfinden wie David. Ihr trinkt den Wein aus großen Humpen, ihr salbt euch mit feinstem Öl und sorgt euch nicht über den Untergang Josefs. Darum müssen sie jetzt in die Verbannung, allen Verbannten voran. Das Fest der Faulenzer ist nun vorbei. Wohlgemerkt, keine Rede von Angela Merkel im Europarat zur Eurokrise, was Portugal und Griechenland angeht, sondern ein Text aus dem Alten Testament, gesprochen von einem Propheten, hochpolitisch, ein Mystiker gleichwohl. Wer als Christ die Innerlichkeit der Gottesbegegnung sucht, wird von Gott zum Propheten gemacht werden, das Wort Gottes in diese Welt hinein zu verkünden. Christen sind alles, nur keine Schweiger. Christen werden den Mund aufmachen, weil sie sich mit den Zuständen dieser Welt nicht abfinden können. Es ist eben gerade nicht so, wie Karl Marx gesagt hat, dass Religion Opium für das Volk ist und man auf ein Jenseits vertröstet wird. Nein, der wahre Christ wird darauf achten, das Reich Gottes hier schon Wirklichkeit werden zu lassen. Nicht als innerweltliche Utopie, aber um Gottes Willen an der Gerechtigkeit zu arbeiten. Ein Christ kann nicht schweigen, wenn er einen Schwachen sieht. Die Bibel ist voll von diesen Beispielen, wo Jesus den Schwachen gerade beigestanden hat. Nicht die Faulenzer, nicht die Reichen, nicht die Weintrinker sind die Interessanten, sondern die Armen und Schwachen. Und damit sind wir schon dabei, dass der Christ nicht der reinen Frömmelei dienen darf, sondern dass der Christ ein politisches Wesen ist. Der Christ als Mystiker wird zum Propheten und als Prophet ist er auch Politiker. Tatsächlich ist der Glaube in der jüdisch-christlichen Tradition immer schon politisch gewesen. Das Alte Testament ist auch, nicht nur, aber auch eine Geschichte der Politik Israels, des ganz alten Israel. Und wenn wir heute auf die politischen Probleme in Palästina schauen, zwischen Israel und den Palästinensern, dann sind das Konflikte, die 3000 Jahre alt sind, weil Israel als das auserwählte Volk immer noch das ihm verheißene Land besitzen möchte und da halt Völker leben, die schon vor 3000 Jahren da lebten, mit denen man vor 3000 Jahren schon gekämpft hat. Und man wird diesen Konflikt nie lösen können, wenn man ihn in seiner religiös-politischen Dimension nicht begreift. Die jüdisch-christliche Tradition ist durch und durch politisch. Und wenn wir ins Alte Testament schauen, werden wir merken, wie Gott, Yahweh, immer wieder eingreift. Wir hören immer, das Alte Testament sei blutrünstig, das Gottesbild sei schräg, Yahweh sei dort ein Krieger und ein machtvoller Herrscher. Wenn wir genau hinschauen, sagt Yahweh, mein ist die Rache. Ich bin der Krieger. Nicht, weil er den Krieg führen möchte, sondern weil er als Korrektiv dem Volk gegenüber sagt, nichts ist nicht eure Sache, Völker zu unterwerfen, Völker zu bestrafen, Blutrache zu üben. Wenn hier einer eine solche Rache übt, ist das meine Sache. Und ob ich das tue als Gott, steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Trotzdem bleibt es so, das Alte Testament ist auch eine politische Geschichte des Volkes Israel, das zum Volk wird, das sich eine Verfassung gibt, das Könige hat, in dem es Parteiungen gibt, in dem es immer wieder einen neuen Weg sucht, das ins Exil muss, das eine neue Identität finden muss und das gerade aus dieser Identität heraus dann zu einer Gemeinschaft wird, die immer wieder auf dem Weg ist. Das Volk Israel, das jüdische Volk von heute weiß, Glaube und Politik kann man nicht trennen. Und wir Christen stehen in dieser Tradition, denn auch das Neue Testament führt diese politische Dimension vor. Die Option für die Armen, die auch das Zweite Vatikanische Konzil wieder neu betont hat, ist gerade im Neuen Testament grundgelegt. An der Krippe stehen als erstes die Armen, die Hirten. Das sind die armen Unterdrückten des damaligen Volkes gewesen. Und wir haben in dieser wunderbaren Geschichte, die Pfarrer Dobelke hier eingangs uns vorgetragen hat, gehört, dass diese Geschichte bleibend aktuell ist. Denn eigentlich sollten wir Christen ja mit der Wiederkunft Christi rechnen. Der könnte stündlich wiederkommen. Vielleicht sitzt er schon mitten unter uns. Aber er soll uns bitte nicht in unserer Frömmigkeit stören, uns aufrütteln. Denn eigentlich wissen wir doch, was gut ist. Rechnen wir wirklich damit, dass er kommt und fragt, was hast du heute getan? Und dass er uns auch fragt, was hast du nicht getan? Denn nicht zu handeln entbindet uns nicht von der Verantwortung. Nicht zu handeln heißt unter anderem möglicherweise auch, die notwendige Hilfe zu unterlassen haben. Auch hier weiß Herr Hart sicherlich, wovon ich rede, denn das habe ich in vielen Verfahren, an denen ich Kriegsdienstverweigerer begleitet habe, mit den Kriegsdienstverweigerern vorher besprochen. Die große Afghanistan-Debatte, die uns immer wieder umtreibt, lebt davon und ist davon geprägt. Einfach aus Afghanistan rauszugehen, kann ein schwerwiegender Fehler sein, weil wir die notwendige Hilfe für das Volk nicht mehr erbringen. In Afghanistan zu bleiben, kann ein schwerwiegender Fehler sein, weil wir den Tod von Menschen, auch von deutschen Soldaten, mit sich bringen. Also, dass das mit sich bringt. Wir befinden uns in einem Dilemma, bei dem wir nicht einfach sagen können, nichts ist gut, es bleibt einfach so. Wir lassen mal die Hände in den Taschen, können wir uns nicht schmutzig machen. Die Hände haben uns nicht schmutzig gemacht, aber unser Herz befleckt, weil wir nicht Stellung bezogen haben. Wir als Christen wissen, dass wir aus der Schuldfrage nicht herauskommen. Aber wir singen in der Osternacht, für Osternacht, am Beginn dieses großen Gottesdienstes, O glückliche Schuld, welch großen Erlöser hast du gefunden. Wir Christen wissen, dass wir uns mit Schuld beladen werden, aber dass diese Schuld keine Macht mehr über uns hat. Denn die Schuldfähigkeit selbst wird zum Ausweis unserer menschlichen Freiheit. Wir können schuldig werden, weil wir mündig sind. Wir sollen die Schuld nicht suchen, aber die Verantwortung müssen wir übernehmen. Und dieser Verantwortung müssen wir uns stellen. Deshalb kann Paulus im Römerbrief auch schreiben, im 13. Kapitel, dass wir dem Staat dienen sollen. Dass wir uns mit dem Staat nicht verbünden sollen, aber doch da engagieren sollen. Im Johannesevangelium heißt es deshalb folgerichtig in einem Wort Jesu, ihr seid zwar von der Welt, aber nicht in der Welt, aber in die Welt hinein gesandt. Denn der Lebensort des Christen selbst ist die Welt. Und da müssen wir agieren. Der Christ ist ein Mystiker. Weil er Mystiker ist, ist er ein Prophet. Weil er ein Prophet ist, ist der Christ immer Politiker. Die eigentliche Frage des Abends nach der politischen Dimension des christlichen Glaubens ist nach meinem Dafürhalten deshalb nur eindeutig zu beantworten. Ich habe es eingangs schon gesagt, alles. Mit der politischen Verantwortung ist immer auch die Machtfrage verbunden. Macht bedeutet, große Verantwortung zu haben. Die Gefahr, die der Machtbesitzer immer hat, ist, dass er seine Macht missbrauchen kann, dass er sie verabsolutiert. In unserem heutigen gesellschaftlichen System, mit unserer Demokratie, sind da einige Sicherheitsvorkehrungen getroffen, dass ein Machtmissbrauch nicht stattfinden kann. Aber wir in Deutschland wissen, wie Machtmissbrauch geht. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir wirklich vor allen Gefahren da gefeit sind. Gerade deshalb müssen wir Christen wachsam sein. Wer, wenn nicht wir, sollen die Augen offen halten, dass die Menschen nicht von einem Einzelnen unterdrückt werden können. Und wer da wegschaut, macht sich mitschuldig. Denn wir Christen wissen, dass es einen einzigen Relationspunkt gibt, vor dem alle Menschen offenbar werden müssen und der Gerechtigkeit schafft. Es ist eben der Gott, der im Alten Testament schon sagt, mein ist die Rache, ich bin der Krieger, ich bin der Souverän. Und auf diesen Relationspunkt hin müssen wir uns orientieren. Und wenn wir den aus dem Blick verlieren, dann wird es schief, denn dann setzt der Mensch sich absolut, beziehungsweise der Mensch, der dann an der Spitze der Macht steht. Der Christ ist ein Prophet, der die Missstände benennen soll. Aber mit dem Benennen allein ist es nicht getan, denn dann hätten ja all die Leserbriefschreiber recht, die auf die Winterdienste schimpfen und die sagen, die haben wieder mal nicht geräumt und in meiner Straße am allerwenigsten. Der Christ weiß, dass es nicht nur ums Reden geht. Denn Jesus Christus sagt selbst, an ihren Taten und Früchten werdet ihr sie erkennen. Nicht wer oft sagt, Herr, Herr, kommt ins Himmelreich, sondern wer den Willen des Vaters tut. Ob der Vater im Himmel gerade will, dass wir Schnee schippen, weiß ich nicht. Aber es fängt mit diesen Kleinigkeiten an. Es ist richtig, auch ich zahle Gebühren für die Winterräumung. Auch ich zahle dafür Steuern, dass die Schulen in Wuppertal erhalten werden. Und auch ich bin der Meinung, dass es zuerst an der Stadt ist, dafür zu sorgen. Wenn aber die Stadt, und ich meine das jetzt wirklich nicht böse, was ich sage, mit einer solchen Situation überfordert ist und die Sparmaßnahmen, die wir in den Städten zu tragen haben, oder ein Wintereinbruch, wie wir ihn vor 5, 6 Wochen erlebt haben, überfordert eben auch manche Stadt, dann ist es doch eine Ehrensache für jeden Katholiken und sicherlich auch für jeden evangelischen Christen, selbst zur Schaufel zu greifen, selbst einmal den Pinsel in die Hand zu nehmen, um dort Abhilfe zu schaffen. Die Stadt und der Herrgott wird es Ihnen danken. Nicht nur die Orthodoxie, wie der Theologe sagt, ist deshalb wichtig, sondern vor allen Dingen die Orthopraxie. Mit dem Mund sind wir stark, aber die Hände haben wir schlaff. Wir haben vorhin bei Amos gehört, die Hände sind das Wichtige. Deshalb sage ich immer, so ist gut in der Kirche. Aber nach der Kirche müssen wir die mal auseinanderkriegen und mit den Händen beten, indem wir zupacken. Dann wird es mit unseren Städten vorangehen. Und wenn wir als Kirche sagen können, wir haben Solingen so richtig vorangebracht, dann ist das ein gutes Zeichen. Alles am Christentum ist deshalb politisch. Man muss nicht Politiker werden, um politisch zu handeln. Die kleine Tat im Umfeld, in der Nachbarschaft, die Hilfe, die man dort leistet, und Sie alle hier, oder die meisten von Ihnen, tun das ja schon. Ich brauche an Sie keine Appelle mehr verrichten, denn Sie sind als Ehrenamtliche ja da an der vordersten Front. Gebührt deshalb nicht nur der Dank. Eigentlich, bitte verstehen Sie mich nicht falsch, tun Sie etwas sehr Selbstverständliches. Gerade weil der Christ ein Politiker ist, müsste eigentlich jeder ehrenamtlich arbeiten. Da das nicht alle tun, sind Sie die Speerspitze der Kirche hier in Solingen. Dafür möchte ich Ihnen danken, vor allen Dingen, dass Sie mich jetzt ungefähr eine halbe Stunde ertragen haben, dass Sie meine schnelle Sprache ertragen haben, und ich freue mich weiterhin bei Ihnen zu sein. Wenn ich nächstes Jahr wiederkomme und ich sehe, dass in Solingen noch mehr blüht als in Wuppertal, werde ich neidisch nach Wuppertal gehen und den Politikern und den Katholiken und evangelischen Christen dort erzählen, was geht. Denn sie in Solingen haben etwas geschafft, worauf man als Wuppertaler nur neidisch blicken kann. Ihre Korkenzieher-Trasse und Ihre Radwege sind schon längst da, während man in Wuppertal sich immer noch darum streitet, wer jetzt endlich die Bäume am Bahndamm ausreißt. Da läuft was schief. Katholisch ist das nicht. Vielen Dank.
Das war Episode 10 des Audiopodcasts von K230. Weitere interessante Beiträge und Informationen finden Sie unter www.kat-2-30.de.